Kurz in eigener Sache. Erklär mir die Welt gibt es jetzt seit 6 Jahren, was schon ziemlich unpackbar ist. Und darum ist es jetzt wieder mal an der Zeit für eine große HörerInnenbefragung. Ich will besser verstehen, wer ihr seid, was ihr sonst so treibt, was ihr im Podcast mögt, wo er euch weiterhilft, was wir besser machen können. Also wenn ihr immer wieder Erklär mir die Welt hört, dann nehmt euch bitte 5 oder vielleicht auch 10 Minuten Zeit auf erklärmir.at/Umfrage, um einen eurer Lieblingspodcasts in der Zukunft noch besser zu machen. Wenn du mitmachst, erhöhst du die Chance, dass der Podcast in der Zukunft noch mehr auf Dinge eingeht, die dich interessieren. Und du kriegst im Austausch meine ewige Dankbarkeit und ein zukunftsfittes Erklär mir die Welt, das sich auf die nächsten 6, 12 oder 100 Jahre gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at/Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Die heutige Folge wird präsentiert von Ja Natürlich. Ja Natürlich legt als größte Biomarke Österreichs besonderen Wert auf gesunde Böden, Kreislaufwirtschaft, Vielfalt bei der Anpflanzung und verzichtet auf synthetische Kunstdünger und Spritzmittel. Das ist gut für die Vielfalt im Boden mit Regenwürmern, Pilzen und Co. Mehr Infos auf janatürlich.at. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht's um Bienen und wie die so ticken und leben, das erklärt uns Dominik Zimmermann. Hallo.
Ja, hallo.
Hallo, liebe Dominik. Magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Ja, also ich bin Biologin, ich arbeite im Naturhistorischen Museum und bin dort Kuratorin und Wissenschaftlerin in der Hautflüglersammlung, also die beinhaltet Bienen, Wespen und Ameisen.
Dominik, wir reden heute großteils über Wildbienen, nicht über die Honigbiene, die uns leckeren Honig bringt. Warum sollten sich die ZuhörerInnen für Wildbienen interessieren, wenn uns die nicht mehr Honig leckeren Honig bringen?
Ja, also Wildbienen bringen eigentlich überhaupt keinen Honig, aber sie gehören oder sie sind eigentlich die wichtigsten Bestäuber in unserer Welt. Also weltweit gibt es 20.000 oder über 20.000 bekannte und sicher auch noch unbekannte Wildbienenarten und nur an die 10 Honigbienenarten. Also da sieht man schon, dass sie einen Großteil der Bienen ausmachen. Und ja, es sind circa 80% aller Blütenpflanzen von Bienen bestäubt. Das heißt, sie spielen wirklich eine sehr, sehr große ökologische Rolle in der Welt.
Mhm. Und was wird passieren, wenn es die nicht gäbe?
Naja, also wenn es keine Bienen mehr gäbe, dann hätten wir, glaube ich, auf der Welt schon ein sehr großes Problem, weil dann würden sehr viele Pflanzen aussterben und sehr viele Tiere, die von diesen Pflanzen abhängen, also ich glaube, das will und kann man sich fast nicht ausmalen.
Weil die Pflanzen sich dann nicht mehr fortpflanzen können ohne die Bestäuber.
Genau, ja. Mhm. Also es gibt sehr viele Pflanzenarten, die von Bienen als Bestäuber abhängen und die nur zu einem sehr geringen Teil, also die Bestäubung auch anders durchführen können.
Und ich glaube, die Bauern hätten auch keine Freude, weil die ja nicht nur random die Landschaft bestäuben, sondern ja auch auf den Feldern, bei den Obstbäumen etc. wichtig sind, oder?
Ja, genau. Also es sind sehr viele landwirtschaftliche Nutzpflanzen auch insektenbestäubt. Und da spielen auch durchaus, also da spielt die Honigbiene die größere Rolle, aber unter bestimmten Umständen spielen schon auch Wildbienen eine wichtige Rolle, zum Beispiel eben bei Obstbäumen. Wenn es zum Beispiel noch kühl ist im Frühjahr, das Wetter schlechter, dann ist es eben den Honigbienen noch zu kalt und es fliegen aber viele Wildbienen und retten die Ernte. Und was auch ganz spannend ist, ist, dass untersucht ist, dass Wildbienen auch sehr oft auch bei Honigbienen bestäubten Pflanzen den Ertrag erhöhen. Also das ist zum Beispiel beim Kaffee, der da auch vor uns steht, der Fall. Da hat man herausgefunden, dass der Grad, der Prozentsatz der bestäubten Kaffeepflanzen direkt proportional ist mit der Anzahl an Bienenarten, die dort vorkommen. Also gar nicht an, es hängt nicht von der Menge der Bienen ab, also wurscht, wie viele Honigbienen dort sind. Wenn es nur die Honigbiene und zwei andere Bienenarten sind, dann sind nur 60% der Pflanzen bestäubt. Und wenn es 20 Bienenarten sind, dann sind 90% der Pflanzen bestäubt.
Also die ergänzen sich da gut.
Ja, also.
Warum ist in der Landwirtschaft die Honigbiene relevanter?
Naja, weil es in der Landwirtschaft viele, also man nennt das Massentrachten gibt, wie jetzt zum Beispiel Raps oder Sonnenblumen, wo sehr viele gleiche Pflanzen auf einer Fläche sind, die einerseits eine sehr große Menge an Bienen benötigen für die Bestäubung, also bei der Honigbiene, dadurch, dass sie sozial ist, hochsozial ist, was die meisten eben Wildbienen nicht sind, die leben eher solitär. Also bei der Honigbiene ist einerseits die Individuenzahl größer und sie ist eben auch blütensteht, also die ist darauf ausgerichtet, große Mengen von einer Pflanzenart zu besuchen. Ja, während Wildbienen da oft etwas spezialisierter sind.
Ja. Jetzt gibt es immer wieder dramatische Nachrichten, wenn es um die Biene geht. In Deutschland, in Bayern, hat es sogar ein großes Volksbegehren gegeben, rettet die Biene, das populärste Volksbegehren ever mit, ich glaube, fast 2 Millionen Unterschriften. Also Wahnsinn. Wie geht's denn der Biene bei uns?
Naja, eben, das ist die Frage, welche Biene man meint. Also und es ist überhaupt, also in den letzten Jahren, würde ich fast sagen, hat es einen Bienenhype gegeben. Also die Biene ist in jedermanns und jeder Frau's Munde, aber es wird da sehr oft, es werden oft Dinge durcheinander gebracht. Also eben die Honigbiene ist auch eine sehr wichtige Biene, also auch ich esse sehr gerne Honig, und sie ist aber ein Nutztier und sie wird eben vom Imker gehalten, sie wird vom Imker zugefüttert, es wird ihr die Behausung, also das Nest quasi zur Verfügung gestellt, und sie ist, also genauso wie andere Nutztiere, gehört sie im Großen und Ganzen jetzt bis auf irgendwelche ausgewählten natürlichen Unterarten, aber im Großen und Ganzen gehört sie zu den am wenigsten gefährdeten Arten der Welt. Ja. Und im Unterschied dazu gibt es die Wildbienen, die oft weniger bekannt sind, aber deren Artenvielfalt wirklich ganz akut bedroht ist.
Gibt es da Zahlen in Österreich, wie viele der Arten bedroht sind? Es gibt so Statistiken, jeder zweite Fischart in Österreich ist vom Aussterben bedroht. Gibt es was für Wildbienen auch?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da müssen wir uns als Österreich nämlich ein bisschen verstecken, weil wir sind nämlich eines der letzten Länder in Europa, das keine rote Liste für Bienen, für Wildbienen hat. Solche roten Listen, also es gibt auch in Österreich den sogenannten Wildbienenrat und schon recht viele Wildbienenforscher, und es gehen jetzt schon Bemühungen in die Richtung, so eine rote Liste endlich zu erstellen, aber es ist eben sehr viel Arbeit.
Erklär uns kurz, was eine rote Liste
genau,
ist, bitte.
Eine rote Liste ist eine Veröffentlichung, in der für jede Art die Bestandsentwicklung festgehalten wird, also und dafür muss man für jede Art entweder Daten haben, wie viele Populationen, Individuen oder sonst irgendwas es früher gegeben hat, wie das jetzt ist, wie da der Trend ist. Oder wenn es solche Daten nicht gibt, was bei Insekten sehr oft der Fall ist, dann macht man das auch anhand der Lebensräume. Dann schaut man sich an, okay, was benötigt diese Art, damit sie vorkommen kann? Und wie schaut es zum Beispiel mit diesen Pflanzen aus? Gehen die zurück in Österreich, mit dieser Pflanzenart geht die zurück in Österreich oder nimmt die zu, ist die eh, und die Lebensräume und so weiter, ja. Und genau, und so eine rote Liste ist entsprechend, also es gibt in Österreich, wir sind in Mitteleuropa das Wildbienen- oder das Bienenartenreichste Land. Also in Österreich gibt es 700 nachgewiesene Wildbienenarten. Und was mir besonders gut gefällt, allein in Niederösterreich gibt es mehr Bienenarten als in ganz Deutschland. Wow. Also, und es liegt eben daran, dass Bienen und vor allem Wildbienen es oft warm und trocken mögen. Und der Osten Österreichs halt stark pannonisch beeinflusst ist, das heißt Wärme begünstigt ist, es noch relativ viele offene, trockene Lebensräume gibt und da eben besonders viele Wildbienen vorkommen. Ah, genau, jetzt bin ich abgeschweift.
Ja, ich finde das sehr faszinierend, weil ich das schon in der Vorbereitung gelesen. Normalerweise sind ja die Hotspots der Artenvielfalt so feuchte, tropische Regionen, der Amazonas, wo es nur von Leben so sprießt, und das finde ich so faszinierend, dass in diesen Regionen dann relativ wenige Wildbienen gibt und in trockeneren Regionen, die sonst für viele Pflanzen und Tiere nicht so interessant sind, gerade für Wildbienen so gut sind. Es gibt keine rote Liste, das heißt keine offizielle Zahl, wie viele Bienen bedroht sind. Du sagst trotzdem, der Artenvielfalt, die ist auch in Österreich bedroht, da geht es nicht gut. Kannst du erklären, worauf diese Aussage fußt?
Ja, also einerseits haben wir uns als kleine Vorstudie, also ich war Co-Autorin dieser Studie, haben wir uns angeschaut, wie viele der 700 in Österreich nachgewiesenen Arten in den letzten 50 Jahren nicht mehr nachgewiesen werden konnte. Das waren auch ganze 33 Arten. Andererseits kennt man eben von vielen von den meisten Wildbienenarten die Lebensraumansprüche und weiß von daher, dass die kaum mehr vorhanden sind in Österreich. Also ich kenne natürlich auch die Verbreitungsdaten von einigen Arten und weiß, dass die eben weniger werden und so weiter. Mhm. Also Wildbienen sind sehr unterschiedlich spezialisiert, was einerseits was ihre Nahrungspräferenzen betrifft. Also Nahrungspräferenzen bezieht sich da vor allem auf den Pollen, mit dem sie ihre Larven verproviantieren. Und da gibt es einerseits sogenannte polylektische Bienen, die eben den Pollen sehr unterschiedlicher Pflanzen als Larvenproviant nutzen können. Und es gibt aber auch oligolektische Bienen, also stärker spezialisiertere Bienen, die nur den Pollen bestimmter Pflanzen nutzen können. Und das kann jetzt entweder eine Pflanzenfamilie sein oder im Extremfall sogar nur eine Pflanzengattung. Mhm. Also da gibt es die ganze Bandbreite. Und genau, und andererseits benötigen sie eben ein Nisthabitat. Und da sind sie auch sehr stark spezialisiert. Also es gibt Wildbienen oder ein Großteil der nestbauenden Wildbienen nistet im Boden, also ca. 50% der nestbauenden Wildbienen nistet, glaube ich, im Boden. Sprich, die graben einfach Löcher im Boden und legen dort Pollen und Ei ab und bauen dann Brutkammern. Und dann gibt es aber auch Wildbienen, recht viele Wildbienen, die in verlassenen Käferfraßgängen zum Beispiel in Totholz nisten. Mhm. Es gibt auch welche, die in morschem Totholz nisten. Es gibt welche, die in Stängeln von Pflanzen nisten, also von vertrockneten Pflanzen zum Beispiel, weshalb es eben auch sehr hilfreich ist für Wildbienen, wenn man nicht alles mäht, sondern auch ein paar so gerade so Pflanzen mit dickeren Stängeln ein bisschen stehen lässt. Es gibt sogar Wildbienen, die in verlassenen Schneckenschalen nisten. Also da gibt es wirklich eine sehr große Bandbreite. Und sobald die zwei Dinge gemeinsam vorkommen, also sprich die richtige Pflanze oder die richtigen Pflanzen und das Nisthabitat, kann die Art und das Mikroklima oder das Klima muss auch noch in etwa natürlich passen. Ja.
Jetzt würde ich vermuten, also meine Logik sagt mir, dass die Bienen, die Generalisten sind und mehr Pflanzen als Nahrung haben, dass es denen besser geht als den Spezialisten, die auf bestimmte Pflanzen angewiesen sind.
Ja, Jein, ja, das ist eine gute Frage. Das kann gut sein, wobei eben es hängt ja auch vom Nisthabitat ab. Also es geht zum Beispiel auch den Boden der Gruppe, sage ich jetzt mal, der bodennistenden Arten nicht so gut, weil die eben tendenziell offene Bodenstellen benötigen und die immer seltener werden, weil alles immer ganz dicht und schön
bepflanzt wird. Was wäre so eine offene Bodenstelle?
Also das ist einfach zwischen Grasbüscheln, also es, gut, ich meine, da gibt es auch unterschiedliche Spezialisierungen. Manche benötigen richtige Sandböden oder lehmigere Böden, manche so Abbruchkanten und manchmal genügt zum Beispiel auch ein Feldweg, ein nicht asphaltierter, wo einfach so der Boden nicht bewachsen ist. Also nicht bewachsen, nicht asphaltiert und es wird aber eigentlich immer weniger solche Lebensräume.
Aber was setzt dann, also was macht das Nisten im Boden dann schwerer? Also einmal wenn, ist logisch, wenn ich jetzt einen Feldweg oder eine Straße asphaltiere, dann wird es schwierig. Ja. Und gibt es sonst noch Änderungen in landwirtschaftlicher Praxis zum Beispiel, die das schwieriger macht, oder?
Ja, ich meine, in der landwirtschaftlichen Praxis ist also ist bestimmt ein Problem, dass die Felder immer die Fläche immer mehr ausfüllen und weniger Randstrukturen von den landwirtschaftlichen Flächen, also es weniger Randstrukturen gibt, wo eben Lebensräume für Wildbienen vorkommen könnten. Aber wobei untersucht ist, dass tatsächlich also der Blüten, die Anzahl der Blüten und die Vielfalt der Blüten der stärkste Indikator für Wildbienenvielfalt ist.
Anzahl und Vielfalt der Blüten. Das heißt, ich komme zum Beispiel von einem Bauernhof, was sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert hat, ist, dass viel intensiver gearbeitet wird. Viele Bauern müssen schauen, dass sie irgendwie über die Runden kommen ökonomisch. Da wird dann oft viel mehr gedüngt und auch statt 2-3-mal wird 5-mal im Jahr gemäht, da gibt es dann nicht mehr viel Blüten und das ist dann wahrscheinlich auch nicht gut, wie du jetzt sagst, für die Wildbienen. Gleichzeitig, die Felder werden eher größer, viele Bauern hören auf, dann kauft der Nachbar den Grund und der hat größere Maschinen, der will weniger Arbeit und legt die Felder zusammen und dann gibt es keine Baumzeile mehr dazwischen oder keinen Randstreifen und so geht dann peu à peu, eh nicht nur für die Bienen, sind auch ganz viele andere Tiere und Pflanzen betroffen, aber der Lebensraum, die Nahrung und der Nistplatz verloren und dann schaut schlecht aus.
Ja, also was da auch noch ein ganz großes Thema ist, ist die, man nennt es Verfettung der Landschaft, also eben durch die, oder Überdüngung einfach, ne, der Landschaft. Also es ist eigentlich, man kann fast sagen, ganz Mitteleuropa überdüngt. Also alles ist gedüngt und auch über den Stickstoff in der Luft wird eben Dünger de facto in den Boden eingetragen und das fördert ganz, also eine Auswahl, es fördert bestimmte Pflanzenarten, wo man sagt, die sind, ja, Konkurrenzstärke oder wie auch immer, die setzen sich dann durch. Also Klassiker ist eben am englischen Rasen Löwenzahn, dem geht es perfekt auf einem überdüngten Rasen, aber viele Pflanzenarten brauchen eben einen mageren Boden, also sogenannten Magerrasen und die sind sehr stark zurückgegangen und entsprechend aber auch Bienen, die solche Pflanzen als Nahrung für die Larven benötigen.
Bevor wir dazu kommen, wie wir den Bienen helfen können, würde ich gerne noch darauf eingehen, gibt es sonst noch Dinge, jetzt außer, dass sich die Landschaft verändert, Landwirtschaft, dass Strukturen verloren gehen, dass mehr versiegelt wird, viel gedüngt wird, gibt es sonst noch etwas, was der Biene zusetzt? Vielleicht schon die Erderhitzung?
Die Erderwärmung, also Wärme ist jetzt in unseren Breiten nicht per se was vielen Bienen schadet. Also es ist eher so, dass tatsächlich in den letzten Jahren auch Bienenarten aus dem Süden einwandern. Wobei es natürlich sein kann, dass dafür im Süden zu warm und zu trocken wird und die dort verloren gehen. Das weiß ich nicht, ob es da Studien dazu gibt. Hummeln, die auch Wildbienen sind, da gibt es sehr viele oder verhältnismäßig viele alpine Arten, Also für die wird es eng und schwieriger.
Also alpine Art heißt, die lebt auf den Bergen.
Genau, ja. An Kälte angepasste Arten. Ja. Also für die wird es schwieriger. Und tatsächlich ist es so, dass also eben die, es ist ja nicht eine einfach Erwärmung über das ganze Jahr um 1-2 Grad, sondern es sind ja, wie wir gemerkt haben, schon extremere Wetterereignisse, auch was weiß ich, dann feuchtere Phasen im Frühjahr und im Herbst und extreme Trockenheit im Sommer, die dann zum Beispiel die Nektarmenge reduziert und so. Und das kann wiederum sich schon auch negativ auf Bienen auswirken oder auch auf Pflanzen. Plus, was auch vorkommen kann, ist, dass die Bienen und die Pflanzen, die stark aufeinander angepasst sind und voneinander abhängig, dass da die Synchronisation ein bisschen durcheinander gerät und die Pflanze dann zu einer Zeit blüht, wo die Biene nicht oder die Biene aktiv ist, bevor die Pflanze blüht oder solche Sachen.
Wie können wir den Bienen wieder helfen? Jetzt gibt es ja auch diesen dramatischen Ausspruch, ein Zitat, das immer Einstein zugeschrieben wird: Stirbt die Biene, stirbt der Mensch. Würde mich interessieren, ist das so? Wahrscheinlich nicht. Und dann, wie kann man den Bienen helfen?
Also zum Ersten, genau, das wird oft noch Einstein zugeschrieben, aber es hat Einstein nicht gesagt. Also das haben schon andere Menschen mehrfach nachrecherchiert. Ja, also da ist dann wieder die Frage, okay, welche Biene ist gemeint? Ist die Honigbiene gemeint? Sind die Wildbienen gemeint? Also wenn jetzt alle Bienen der Welt sterben würden, glaube ich, dann ist die Welt sicher in einem Zustand, in dem es sie auch für den Menschen nicht mehr sehr lebenswürdig ist. Also, aber
dann liegt es nicht daran, dass die Bienen unser Überleben sichern, sondern dass, wenn die alle Bienen gekillt werden, dann werden wahrscheinlich auch die Menschen gekillt von
Ja, also ich meine, de facto, es ist zum Beispiel, also Weizen oder was, der ja sehr wichtig ist für die Ernährung, ist windbestäubt. Also es gibt schon auch viele oder Pflanzen, die eine große Menge an Nahrung produzieren, die jetzt nicht bienenbestäubt sind. Wenn die Honigbiene aus irgendeinem Grund aussterben würde oder stark dezimiert würde, dann hätte natürlich die Nahrungsproduktion ein massives Problem. Aber es wird deswegen der Mensch auch nicht aussterben, sterben, aber dann hätte man schon eine gröbere Krise.
Ja.
Genau. Und die zweite Frage war, wie wir den Bienen helfen können, oder? Ja, also ich meine, Bienen sind eigentlich eh recht dankbar, finde ich, dadurch, dass es Insekten sind. Also es sind jetzt keine Wölfe oder Bären, die jetzt zig Quadratkilometer oder hunderte Quadratkilometer an Wald oder sonst irgendwas benötigen, sondern wie vorher schon gesagt, also sobald die Biene die richtigen Komponenten, die sie benötigt, beieinander hat, kann sie wo vorkommen und das kann tatsächlich, also es auch zum Beispiel in der Stadt, also vor allem in der Vorstadt sein, also Vorstädte, auch die Wiener Außenbezirke gehören mittlerweile zu den wildbienenreichsten Landschaften, weil sie eben so viele Kleinstrukturen beinhalten.
Und was auch, für Kleinstrukturen sind das dann?
Naja, da hat man eben dann ganz viele zum Beispiel, also Gärten, beieinander und in jedem Garten blüht dann ein bisschen was anderes. Dann liegt wo ein Holzstapel umadum, dann gibt es Mauerritzen, Gestrüpp, wo Schnecken vorkommen. Und das alles ist eben viel vielfältiger als jetzt zum Beispiel am Land in einer landwirtschaftlich genutzten Fläche. Und bietet dadurch mehr Arten einen Lebensraum. Was sehr wichtig ist, ist einerseits, also ist, glaube ich, grundsätzlich den Blütenreichtum in der Landschaft zu fördern, auch den Reichtum an einheimischen Blüten. Also da passiert zurzeit finde ich, einiges, dass auch im öffentlichen Raum vermehrt einheimische Pflanzen gepflanzt werden. Ich weiß nicht, im zweiten Bezirk zum Beispiel in Wien, also bei mir vor der Haustür, werden jetzt auch um Bäume herum dürften so sogenannte Ruderalpflanzen, also Pflanzen, die auf so die einfach so wachsen, in so Städten wachsen, ja, dürfen da um die Bäume herum wachsen. Und das sind eben Pflanzen, oft Pflanzenarten, also wie jetzt zum Beispiel Disteln oder Flockenblumen oder sonst irgendwas, ja, die für Wildbienen sehr wertvoll sind. Und genau, und was aber wichtig ist, ist, dass man auch die Verbindung zwischen den Lebensräumen blütenreich gestaltet, dass sich auch Wildbienenpopulationen, also dass die auch genetisch nicht verarmen.
Mhm. Also dass man weit kommt.
So Trittsteinbiotope nennt man das ein bisschen, ja, weil Wildbienenarten, also wie weit sie sich ausbreiten können, hängt natürlich auch von der Größe ab. Also Wildbienen können von 2 Millimeter bis, ich weiß nicht, die Holzbiene ist wahrscheinlich so 3 Zentimeter oder was, groß sein. Und die größeren Arten können natürlich weiter fliegen, aber die kleinen Arten, da ist eben die Ausbreitung sehr begrenzt. Und wenn jetzt so eine Population zwar wo vorkommt, aber sich überhaupt nicht mehr vermischt mit anderen Populationen, dann ist das auch sehr ungünstig. Und was natürlich auch noch wichtig ist, ist die wenigen Trockenstandorte, also wirklich, das sind nährstoffarme Flächen, wo es eben immer weniger gibt, also so ehemalige Heiden, die halt früher vor 100 Jahren auch jetzt, sag ich jetzt mal, vom Schafhirten oder was extensiv beweidet wurden, wo eher unwirtliche, ungünstige Bedingungen herrschen und aber entsprechend bestimmte Pflanzenarten vorkommen, die an solche Bedingungen angepasst sind und dann eben auch Bienenarten, die auf diese Pflanzen angepasst sind. Also dass man diese Gebiete wirklich sehr strikt schützt und pflegt und auch darauf achtet, dass die sich nicht allzu sehr verändern, ja, weil das auch halt so die, das nennt man dann natürliche Sukzession. Also wenn dann eben die Beweidung wegfällt und so weiter, dann tendieren die dazu zu verbuschen und zu verwalden, was jetzt für die Bienen und für sehr viele andere Insektenarten ungünstig ist. Also Graslandschaften, Offenlandschaften gehören oder sind sicher die insektenartenreichsten Lebensräume.
Das ist etwas, was für mich sehr faszinierend war, weil ich mich erst seit 2-3 Jahren jetzt so mit Biodiversität und Ökologie beschäftige und mein Bauchgefühl war immer, lass die Natur einfach in Frieden, dann geht es ihr am besten. Und ich glaube, das ist so kontraintuitiv für ganz viele Menschen, dass es eigentlich, ich habe erst heute mit Naturschützern aus Niederösterreich telefoniert, die sind dabei, dass sie an Bauern organisieren, der Kühe extra für Fläche ausbringt, damit die abgegrast wird und eben nicht verbuscht. Also dass man die Natur eben nicht alleine lässt, weil dann ist in Österreich der Großteil einfach Wald und dann haben viele Arten, die seit tausenden Jahren sich da angesiedelt haben, können nicht im Wald leben. Ja, also finde ich einfach faszinierend, dass ja Naturschutz manchmal komplizierter
ist. Genau, also das finde ich auch extrem spannend, dass eigentlich der Artenreichtum, den wir heute in Österreich haben, also eben auch von wegen Natur und Mensch und dass das halt kein Gegensatz ist. Und der Artenreichtum, den wir haben, der geht auf die menschliche Besiedelung zurück. Und eben diese offenen Landschaften sind großteils durch menschliche Nutzung entstanden und haben eben dann sogenannte Kulturfolger, also Arten halt, sind dann eingewandert, die an solche Lebensräume angepasst sind, waren und so weiter. Und es sind jetzt eben viele Probleme entstanden, dadurch, dass sich in den letzten 100 Jahren die Nutzung sehr stark verändert hat und viele eben dieser Flächen viel intensiver genutzt werden und dadurch dort kein Raum mehr ist für Insekten. Und ja, und das ist jetzt eigentlich eine, ich weiß nicht, ethische, philosophische Frage, sagt man, okay. Ich meine, ja, bevor der Mensch nach Europa gekommen ist, wie gesagt, war es großteils Wald und wahrscheinlich war da die Artenvielfalt auch deutlich geringer, als sie es heute ist. Sagen wir, okay, das ist das, was jetzt ist, ist eh, sind Kulturfolger und es ist keine Natur im ursprünglichsten Sinn und es ist uns wurscht, wenn das wieder verschwindet oder sagen wir, es ist Teil, wir wollen das erhalten, ist Teil von uns oder dem Land.
Und dann geht es ja nicht nur lokal um die Gegebenheiten in Österreich, sondern global sind ja 1 Million von 8 Millionen Arten bedroht, laut dem Weltbiodiversitätsrat, also so einem Zusammenschluss an Wissenschaftlern, und die warnen vor großen Konsequenzen, wenn man wirklich, wenn der Mensch so viel Vielfalt vernichtet, also nicht nur, weil es uns schadet, sondern auch die ethische Frage, möchte ich Teil einer Generation sein, die so viel Vielfalt in der Natur killt. Aber jetzt kommen wir ein bisschen von den Bienen ab. Du hast gesagt, Blütenreichtum ist wichtig, dann so Magerrasen schützen, die man dann bewirtschaften muss, damit sie nicht verbuschen. Sind das die zwei wichtigsten? Oder gibt es Dinge, jetzt haben wir angesprochen vorhin, Feldränder, das heißt auch in der Landwirtschaft wieder schauen, dass es mehr Strukturreichtum gibt, dass man vielleicht die Förderungen dran hängt, dass man eben Hecken, Busche, Bäume,
Brachen. Auch, ja. Also Brachen sind auch sehr wichtig für Insekten und Bienen, ja, und dass die, also über die Saatmischungen, die dort ausgesät werden, kann man auch einiges beeinflussen. Ja, also den landwirtschaftlichen Raum wieder bienenfreundlicher gestalten oder bestimmte Praktiken zu überdenken, das wäre sicher auch ein wichtiger Schritt. Und bei den Praktiken, also ich glaube schon, dass man auch viel in der Gesellschaft machen kann mit einem Umdenken. Also eine Katastrophe ist natürlich auch der englische Rasen und
englischer Rasen ist einfach ganz...
Also genau, kurz und grün und flauschig.
Dann ist gepflegt und schön.
Ja. Genau, gepflegt. Also möglichst viel gepflegt, kurz gemäht, flauschig, grün, dass dort auch keine Biene vorkommt, auf die man draufsteigen könnte oder sonst irgendwas. Was einfach in den Köpfen vieler Menschen als das Nonplusultra verankert ist und was vielleicht auch fein ist, zum Barfuß drüber gehen, aber... sich da bewusst zu machen, dass das eigentlich eine biologische Wüste ist, dass das eine Fläche ist, die man der Natur einfach zu 100% wegnimmt. Ja? Also das ist wichtig. Und ob man da nicht doch irgendwie drauf verzichten kann oder zumindest in einem Teil des Gartens, wenn man einen hat, drauf verzichten kann und dort eben einen blütenreichen, strukturreichen Lebensraum schaffen kann, der sowohl... für einen selbst irgendwie schön anzusehen ist und befriedigend ist, als auch für die Natur einen Nutzen bietet. Und dann halt auch umgekehrt ein bisschen eine Toleranz zu entwickeln. Also genau, wenn man dann solche blütenreichen, strukturreichen Flächen hat, also dass dort einfach auch Insekten vorkommen können und das ist dann natürlich auch mal irgendwie nicht immer nur angenehm ist, wenn dann die Insekten herumschwirren und man dann vielleicht Angst hat, gestochen zu werden oder sonst irgendwas, aber dass man da ein bisschen mehr, ja, einfach der Natur was eine Daseinsberechtigung zugesteht irgendwie.
Also so das Bewusstsein, dass wir nicht alleine sind, dass der Planet uns nicht alleine
gehört. Genau, dass er uns nicht alleine gehört und dass ich ihm auch ganz bewusst was zurückgebe.
Es gibt diesen schönen, der Florian Klenk vom Falter macht ja auch ganz viel zu so Naturfragen und der hat mir drüber geschrieben, über seinen eigenen Wertewandel und über einen Autor, der ihn da sehr geprägt hat. Und er schreibt jetzt so, seinen Kindern will er mitgeben, dass die nicht I sagen, wenn sie Insekten sehen, sondern dass sie sagen, so wow, schau, zum Beispiel 700 verschiedene Wildbienenarten ist ja auch faszinierend, was da über Millionen Jahre in der Natur entstanden ist. Ja.
Und vielleicht ganz kurz nur eben auch nochmal zur Wildbienenvielfalt. Also es gibt, also in einem Garten, also vielleicht auch als wie sagt man, als Motivation, um den Ehrgeiz ein bisschen anzustacheln, in einem wildbienenfreundlich gestalteten Garten von ein paar hundert Quadratmetern Größe kann man über 100 Wildbienenarten beherbergen, also locker bis, also ich glaube, ein Wildbienenforscher in Deutschland, ich glaube, der hat sogar über 200 Arten in seinem Garten nachgewiesen, aber die muss man dann natürlich auch nachweisen können. Das ist halt über Jahre hinweg, aber ja, man kann da schon sehr viel machen.
Wie ist es mit, also wir sitzen jetzt in der Stadt, ich habe keinen Garten, aber ich habe einen kleinen Balkon. Bringt das auch was, wenn man da schaut, dass da blüht?
Ja, bringt auf jeden Fall auch was. Also es ist, natürlich hat man dann entsprechend weniger Fläche, die man zur Verfügung stellen kann, aber wenn man auf allen Balkonen Blühpflanzen ausbringt, also alles bringt was.
Also 100 Arten werde ich auf meinen 4 Quadratmeter großen Balkon nicht zusammenkriegen. Okay, aber das heißt, Blütenreichtum schaffen, extensiv bewirtschaftete Flächen behalten, ist ja auch so ein Thema in den Bergen, viele Almen, wo es sich für viele nicht mehr auszahlt und dann wird das auch zu Wald. Also das Offenland pflegen, schauen, dass Verbundenheit gibt zwischen den verschiedenen Habitaten, wo Bienen leben, also dann quasi jeder Garten zählt oder in der Vorstadt jede kleine Fläche, wo die Bienen dann Pause machen können. Und wenn wir zum Schluss vielleicht noch eine Wunschliste an die Politik abgeben, das eine hast du schon gesagt, Österreich braucht eine rote Liste. Und dafür braucht es wahrscheinlich auch Geld, um das einfach zu finanzieren und den politischen Willen. Gibt es sonst noch etwas, was deiner Meinung nach die Politik tun sollte, damit es wieder mehr Vielfalt bei den Wildbienen gibt in Österreich?
Was die Politik tun sollte? Puh. Naja, einerseits wertvolle Flächen unter Schutz stellen. Ist sehr wichtig. Naja, und ein Thema, das wir jetzt eben noch nicht angesprochen haben, was ein Thema sein kann, ist auch noch die Konkurrenz zwischen Honigbiene und Wildbienen. Also das Zusammenleben ist kein Problem bei einem ausreichenden Blütenreichtum in der Landschaft. Aber bei begrenzten Ressourcen ist Konkurrenz nachgewiesen, also geht es auf Kosten der Wildbienen. Und genau, und wenn eben landwirtschaftliche Flächen blühen in der Umgebung, dann ist eben auf jeden Fall genug Nahrung für die Honigbiene vorhanden. Aber wenn die abblühen, dann weichen sie natürlich auf alle anderen Pflanzen aus und dann wird es knapp. Und das ist insofern auch kritisch eben bei so wertvollen Trockenlebensräumen, in Schutzgebieten, die für Wildbienen wertvoll sind. Also da wäre schon sinnvoll, wenn dort nicht zusätzlich in solchen Schutzgebieten oder in der direkten Umgebung Honigbienenstöcke aufgestellt werden. Ja, also dass man auch bei Honigbienen drauf schaut, dass, oder ich meine, was ich mich gefragt habe, ist, ob man überhaupt bei kommerziell genutzten Honigbienen, dass man dann aktiv drauf schaut, dass genug Blüten da sind, weil ich meine, Honigbienen sind auch eigentlich das einzige Nutztier, das fremde Flächen für den eigenen Ertrag nutzen darf, wenn man so will. Also ich meine, gut, ist auch schwer zu kontrollieren, aber man könnte natürlich schon drauf schauen oder das irgendwo beachten, welche Blühflächen in der Umgebung gibt's und geht das auf Kosten der natürlich vorkommenden, also dann natürlich der Wildbienen halt, oder nicht. Also was nicht unbedingt der Fall ist und in vielen Fällen sicher nicht, also aber dass man da ein bisschen drauf schaut, weil da wirklich viele Arten einfach sehr, sehr selten geworden sind. Und ja, eben auch, wenn wir es noch nicht schriftlich haben, wegen dieser roten Liste, aber durchaus vom Aussterben oder zumindest vom Aussterben in Österreich bedroht sind. Und dass man das auch zusätzlich beachtet. Ja.
Mhm. Dominik, letzte Frage. Nochmal zusammenfassend für die ZuhörerInnen. Wenn die helfen wollen, was können sie tun?
Naja, je nachdem auch, wer was mal wo ist. Also da muss jeder und jede in ihrem, seinem Bereich oder kann jeder auch in seinem Bereich kreativ werden. Also ich meine, ich finde es zum Beispiel auch sehr nett, dass, also ich hoffe, das kann man da, aber dass die Chefin von der Arc-Hotel, Hotelkette, die hat auch, findet zum Beispiel, ist auch irgendwann draufgekommen, ja, sie findet Bienen voll toll und will sie fördern und hat dann gesagt, okay, für jede Reinigung, auf die ein Gast verzichtet, gibt es einen Stempel und halt 3 Euro in einen Topf und aus diesem Topf werden dann Bienenprojekte gefördert. Und genau, und da wurden auch schon einige wissenschaftliche Projekte von mir, von uns gefördert. Das finde ich also irrsinnig kreativ und cool. Mhm. Also im Garten habe ich schon gesagt, was man tun kann. Also da findet man auch sehr viel im Netz. Es gibt auch ein ganz tolles Buch, Wilde Bienen, vom Heinz Wiesbauer, falls man da Anregungen sich holen will, auch welche Pflanzen, also es hängt natürlich davon ab, welche Bedingungen im eigenen Garten herrschen und so weiter und so fort. Oder auch zum Beispiel offene Sandflächen, offene Bodenflächen, also ja, offenen Boden ein bisschen tolerieren und nicht sofort wieder die Grassamen hinstreuen, weil das hier schier ausschaut. Ja, dann sicher auch Lehrer, Lehrerinnen haben wir jetzt noch überhaupt nicht angesprochen, aber mit Kindern und Jugendlichen rausgehen und die Natur irgendwie auch in echt näher bringen und nicht nur übers Buch oder auch die Vielfalt zeigen, weil das ist, ja, weil nur was man kennt oder erlebt hat, da entwickelt man eine Bindung dazu, glaube ich, und will das dann auch bewahren und schützen und ja, also so in etwa. Oder Stadtplaner für eine strukturreiche und vielfältige grüne Stadt sorgen.
Und auch in der Gemeinde gibt es ja auch ganz viele Flächen neben den Straßen im Kreisverkehr. Muss jetzt nicht ständig gemäht sein, sondern kann man auch mal blühen lassen.
Ja.
Danke für deine Zeit, Dominik.
Danke dir für das Gespräch.